Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin dein Host, Lauren Balhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch, wie ich heute festgestellt habe, mittlerweile seit über einem Jahr Host von diesem Podcast. Ich hätte damals nie gedacht, dass dieses Pilotprojekt länger als ein paar Wochen oder Monate dauert. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass es Menschen gibt, die wirklich sich hinsetzen und eine Dreiviertelstunde lang meine schrecklich anstrengende Stimme anhören. Vielen Dank an euch aber. Wir sind auf jeden Fall sehr begeistert, dass wir für so viele Menschen Medien produzieren können und hoffen, dass wir das noch sehr lange machen werden. Anyway, zurück zum Thema. Was ist überhaupt unser Thema heute? Heute sprechen wir über ein kleines Land, das mir sehr am Herzen liegt, euch vielleicht etwas weniger, aber das trotzdem für die europäische Politik irgendwie relevant ist, nämlich Bulgarien. Eine kleine Republik am südostlichen Ende der Europäischen Union, die, wenn alles nach Plan läuft, am Ende des Jahres der Eurozone beitreten wird. Warum ist das interessant? Weil Bulgarien bereits 2007 in die Europäische Union gekommen ist und seitdem zu einem der am schnellsten schrumpfenden Länder Europas geworden ist. Nee, Quatsch, nicht nur Europas, sondern der gesamten Welt, weil nämlich über 2 Millionen Bulgaren seitdem ausgewandert sind, um im europäischen Ausland ihr Geld zu verdienen. Arbeit in Bulgarien ist in der Regel schlecht bezahlt. Es ist eins der ärmsten Länder Europas. Und sofern es Arbeit gibt, ist sie oft sehr prekär, weshalb immer mehr Menschen sich dazu entscheiden, lieber das Land zu verlassen. Aber, so behaupten zumindest die Politiker Bulgariens und auch nicht wenige in der europäischen politischen Elite, das muss nicht so bleiben. Denn mit dem Beitritt zur Eurozone eröffnen sich auch ganz neue Entwicklungsmöglichkeiten und auch die Chance, dass die gebildete Jugend Bulgariens zu Hause bleibt und dort arbeitet. Aber ist es wirklich so einfach? Es gibt ja eine Reihe von europäischen Ländern, die der Eurozone beigetreten sind seit 2002, auch nicht weniger osteuropäische. Und die Entwicklungen dort sind bestenfalls gemischt. Auch die Entwicklungen in Ländern, die der Eurozone nicht beigetreten sind, wie zum Beispiel Polen oder Rumänien, deuten an, dass es vielleicht auch bessere Perspektiven gibt für entwickelnde Länder außerhalb der Eurozone. Aber gut, ich bin nicht der Experte, ich bin nur der Moderator. Wir werden gleich über das Thema sprechen mit Philipp Lottholz. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Konfliktforschung an der Universität Marburg und hat vor wenigen Wochen einen Artikel bei Jacobin verfasst um genau das Thema. Doch bevor wir zu Philipp rüberwechseln, möchte ich wie jedes Mal euch freundlich daran erinnern, Jacobin Weekly wird produziert von Jacobin Magazine. Wenn dir unser Content gefällt, überleg doch, ob du uns nicht unterstützt mit einem Abo. Wir sind jedenfalls sehr dankbar dafür. Und bis gleich. Hallo Philipp und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Schön, dass du dir die Zeit dafür nehmen konntest.
Hallo, freue mich, bei dir zu sein.
Philipp, wir wollen heute über ein kleines Land am Rande der Europäischen Union sprechen, worüber du und ich vergleichsweise viel wissen, aber unsere Zuhörerschaft wahrscheinlich wenig. Es geht um Bulgarien, ein Land, das schon seit 2007 Mitglied der Europäischen Union ist, seit ein paar Monaten auch dem Schengen-Raum beigetreten ist und nun, wenn alles nach Plan läuft, bis zum Jahresende der Eurozone beitreten wird. Du hast neulich bei Jacobin einen kritischen Artikel verfasst darüber, warum dieser Beitritt wahrscheinlich doch nicht die Patentlösung für Bulgariens wirtschaftlichen Probleme sein könnte und auch über alternative Entwicklungspfade gesprochen. Ich fand es total spannend. Das ist ein Thema, das mich auch viel beschäftigt. Aber lass uns für unsere Zuhörer, die vielleicht sich nicht so gut mit der Politik des Balkanraums auskennen, einen Schritt zurückgehen und ein bisschen rekapitulieren, wo Bulgarien gerade steht. Also wie gesagt, sollte die Regierung noch es schaffen, die letzten Kriterien zu erfüllen, würde Bulgarien in wenigen Monaten der Eurozone oder am Ende des Jahres der Eurozone beitreten. Wie lange hat dieser Prozess bereits gedauert? Und was erhofft sich eigentlich die bulgarische Politik davon?
Ja, danke und bespreche ich gerne nochmal. Also gedauert hat der Prozess schon relativ lange. Es gab so 2015 einen entscheidenden Moment, wo gesagt wurde, okay, jetzt machen wir uns auf den Weg. Wir versuchen, diese Beitrittskriterien, diese Konvergenzkriterien zu erfüllen für einen Beitritt zur Eurozone. Und dann ist letztendlich also 2018 der Beitritt zu diesem European Exchange Rate Mechanism, also zum Exchange Rate Mechanism erfolgt. Und das ging eben auch einher dann mit also Überwachung durch die European Central Bank, Europäische Zentralbank, was eben diese verschiedenen Indikatoren angeht. Und aus diesem Grund argumentieren eben jetzt auch viele Leute, dass ja, also diese ganzen Konvergenzkriterien etc., die wurden jetzt schon über die Jahre zusammengeführt. Die Indikatoren wurden großteils eingehalten oder auf eine Einhaltung wurde hingearbeitet. Und zusätzlich sollte man vielleicht auch auch erwähnen, dass es bereits seit 1998, also schon vor langer Zeit, ein sogenanntes Währungsamt des Internationalen Währungsfonds gibt, wo eben die Wechselkurse zwischen Lever und damals noch Deutschmark und inzwischen dann Euro also reglementiert sind und eben so die Politik gesteuert wird, so die Geldmenge gesteuert wird, dass es da gar keine große Fluktuation geben kann, was eben auch schon ja eine sehr gute Basis oder sage ich mal eine sehr weitreichende Basis war, um diesen Euro-Beitritt zu schaffen. Und dementsprechend ist jetzt auch ja, die Debatte nicht wirklich sehr, wie soll man sagen, weitreichend, ob und wie das jetzt gemacht werden soll, weil, wie gesagt, also dieser Wechselkursmechanismus auch schon bereits eingehalten wird und genau und somit eigentlich viele keine großen Veränderungen sich davon erwarten, von diesem finalen Beitritt.
Und trotzdem wird zumindest ein bisschen protestiert. Also du schreibst über eine, man könnte sagen, rechtspopulistische, rechtsextreme, keine Ahnung, wie man genau sie beschreiben will, aber eine relativ neue Protestpartei, die in den letzten Jahren von 0 auf fast 15% gewachsen ist und die in letzter Zeit ein paar Protestaktionen durchgeführt hat gegen den Beitritt. Sonst findet aber so gut wie keine öffentliche Debatte darüber statt.
Ja, genau. Also da könnte man, denke ich, noch ein bisschen korrigieren. Es gibt schon, sage ich mal, unterschiedliche Publikationen, ne? Mein Artikel hat es jetzt auch in der bulgarischen Übersetzung auch geschafft, sozusagen veröffentlicht zu werden. Aber schon, es gibt schon auch also Intellektuelle, vor allem Professor Grigori Sarisky von der Uni Sofia, der also auch sehr fundierte Argumente macht, ne? Also gegen diesen Euro-Beitritt und die Probleme damit sehr klar darlegt. Das Medienspektrum in Bulgarien ist auch sehr weit. Also die Medien selber sind so ein bisschen am Struggeln, kann man, denke ich, sagen, damit, ne? Wie sie so die Bevölkerung bedienen können und die unterschiedlichen Interessen und Positionen und Meinungen. Und es gibt eben auch ein breites Spektrum sicherlich an YouTube-Kanälen, an Telegram-Gruppen etc., die da schon auch sehr viel Kritik, sage ich mal, bedienen. Aber richtig ist, dass eben diese Kritik und ja, die Sorgen, was so ein Euro-Beitritt bewirken könnte, das findet nicht so wirklich Raum, ne, in der öffentlichen Debatte. Und ja, es wird abgesehen davon halt dann auch einfach viel von beiden Seiten, also von den Befürwortern einerseits und dann von den Kritikern einfach geworfen mit Argumenten, ohne dass jetzt wirklich, ne, also eine systematische oder eine fundierte, sage ich mal, so Gegenüberstellung stattfindet und man sich dann wirklich einigen kann. Weil das muss man auch sagen, dass die intellektuelle und politische Elite schon einfach großteils ja vielleicht einfach nur daran interessiert ist, vielleicht auch es unterschätzt einfach. Das könnte, denke ich, auch sein. Und ja, und auch einfach die Implikation sieht, okay, es ist Teil der europäischen Integration. Wir lassen uns das jetzt nicht mehr nehmen, dass wir uns so weit integriert haben und jetzt den Euro-Beitritt nicht machen. Das hat auch einfach so eine symbolische und so eine Zugehörigkeitskomponente.
Ja, lass uns vielleicht auch ein bisschen über die europäische Integration Bulgariens sprechen, weil Bulgarien ist jetzt seit fast 20 Jahren Mitglied in der EU und genau, man kann unterschiedliche Punkte aufgreifen. Ein Punkt, den ich auf dem Kopf habe, ich meine, natürlich gibt es, wie in allen peripheren Ländern Osteuropas, eine krasse Arbeitsmigration, also eine Auswanderung. Bulgarien ist eins des am schnellsten schrumpfenden Länder der Welt, wird auch oft behauptet oder stimmt auch. Und gleichzeitig, wenn man so die Gegenseite anschaut, jetzt sagen wir so, liberale bulgarische Intellektuelle zum Beispiel, die immer auf das Wachstum des Bruttoinlandprodukts des Landes verweisen, das seit EU-Beitritt durchaus wirtschaftliches Wachstum in Bulgarien stattfindet, auf eine Art und Weise, das jedenfalls in den 90er Jahren nicht denkbar gewesen wäre. Also wie würdest du die Integration, die wirtschaftliche und politische Integration Bulgariens bewerten? Ist das bei allen Schwächen und Mängeln trotzdem eine Art Erfolgsgeschichte?
Würde ich sagen, nein. Also es gibt sicherlich ne, Erfolgsgeschichten vielleicht von einzelnen Unternehmen oder vielleicht auch Sektoren. Im Großen und Ganzen ist es doch eine durchwachsene Geschichte. Also es hat zum Beispiel einen Ökonom, Svetomir Cvetkovnen, einen Bericht gemacht, dass also das Wachstum, das Wirtschaftliche sogar sich verringert hat. Also dass zumindest in den 2000ern, du hast gesagt, in den 90ern ne, war das alles sehr chaotisch, aber dass in den 2000ern eben vor dem Beitritt man über 5% hatte und dass das dann zu einem Durchschnitt von um die 2,5% runtergegangen ist. Und das ist ja eben auch grundsätzlich das Problem mit EU-Beitritt, dass sozusagen, was Wirtschaftspolitik angeht, was vielleicht strategische Ausrichtungen der Wirtschaft und Förderung bestimmter Sektoren angeht, dass da den Staaten ja die Hände gebunden werden. Das ist ja Teil der Konditionalitäten der Europäischen Union, ist auch im Artikel noch weiter ausgeführt. Ja, sodass die sich sozusagen eingliedern müssen in in den Wirtschaftsraum der Europäischen Union, wo es eben dann Länder gibt wie Deutschland, Frankreich, Spanien, die eben sehr wettbewerbsfähige, ne, gerade Produktionssektoren haben, also Sektoren, wo halt viel Wert generiert wird, die Wertschöpfung sehr hoch ist. Und dementsprechend muss man sich die Wirtschaftsstruktur in Bulgarien eben genau anschauen. Und da sieht man eben, es ist der Dienstleistungssektor sehr stark. Es sind Dienstleistungen, es ist die Baubranche, also im Prinzip alles, was so die, kann man sich ja auch gut vorstellen, ne, was die Arbeitsmigrantinnen dann anfordern, wenn sie zurückkommen und das Geld ausgeben, das läuft alles gut, aber wirkliche, also Produktion, auf Englisch Manufacturing, ne, also von Gütern mit hoher Wertschöpfung, die ist relativ gering. Da gibt es Medizintechnik so als so einen kleinen Nischensektor, aber dann eben viele so Massenprodukte, also irgendwelche Konsumgüter und so Massengüter, die man halt billig produzieren will in der EU-Peripherie, aber wo es auch schnell dann irgendwie eine Konkurrenz in Drittländern geben kann, in der breiteren europäischen Peripherie und was eben keine nachhaltigen Effekte erzielt hat, auch für Beschäftigung und sicherlich nicht für Wachstum. Genau, das Gleiche kann man auch sagen zu Direktinvestitionen aus dem Ausland, dass die auch ja nicht so ausgefallen sind, wie man sich das vorgestellt hat, dass das auch ein sehr gemischtes Bild war. Und dementsprechend, um nochmal auf die Migration zurückzukommen, ist eben Migration auch eine Hauptstrategie gewesen, um überhaupt also eine Lebensgrundlage zu schaffen für viele Teile der Bevölkerung. Und natürlich in der Debatte werden jetzt Unternehmerinnen, also Geschäftsleute, ne, und Politiker, die mit ihnen verbunden sind, die diktieren natürlich so ein bisschen den Diskurs. Aber das muss man sehen in der breiten Bevölkerung, dass da eben was Beschäftigung angeht, da die Effekte negativ waren letztendlich.
Philipp, ich hätte noch eine Frage zu der Debatte innerhalb Bulgariens, weil du schreibst in deinem Text, ich habe jetzt die Formulierung vergessen, aber du schreibst im Endeffekt, dass insgesamt die kritische Öffentlichkeit und die politische Debatte in Bulgarien ziemlich tot sind. Das ist auch oft meine Wahrnehmung gewesen, als ich da Zeit verbracht habe. Und trotzdem fließen jedes Jahr Millionen Euro aus Deutschland und aus Brüssel nach Bulgarien, um die Zivilgesellschaft aufzubauen, um unabhängige Medien zu fördern. Es gibt ja auch Voice of America, Radio of Liberty Europe oder wie auch immer das heißt. Also es gibt durchaus einige vom Westen finanzierte Initiativen. Haben sie keine Wirkung gehabt in den letzten 20 Jahren? Gibt es da trotzdem keine kritische Öffentlichkeit?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und genau, also Wirkung hatten sie, aber eben nicht die, dass sie jetzt eine kritische Öffentlichkeit in dem Sinne erzeugt haben, ne? Ich erwähne ja im Artikel auch, dass sozusagen so ein Peak Antipolitik, so eine Antipolitik aktuell herrscht, wo sicherlich also die Medien, die du erwähnst und andere dann auch, sage ich mal, ihre Arbeit machen. Aber wir können eben beobachten, wie auch in anderen europäischen Ländern, so eine generelle ja, Fragmentierung letztendlich, ne, der Informationssphäre, wo eben gerade Mainstream-Medien oder gewisse etablierte Medien nur bestimmte Diskurse zulassen, einfach weil die Menschen dahinter, ne, also so weiß nicht, die Klasse oder diese Epistemic Community der Medienschaffenden ja einfach selber bestimmte politische Überzeugungen hat und vielleicht auch ja, die Fähigkeit verloren hat, ne, Raum zu geben, einfach für unterschiedliche kontroverse Meinungen. Und wie schon erwähnt, hat sich jetzt eben auch vor allem im Zuge der Covid-Krise ein breites Spektrum an unterschiedlichen YouTube-Kanälen und sonstigen anderen Medien- und Informationsformaten etabliert, wo ja vielleicht auch wirklich teilweise sehr problematische Sachen, ne, und so Verschwörungstheorien verbreitet werden, aber eben auch viel wichtige Kritik. Und bezüglich also vielleicht dann eher so Aspekten wie auch ja so Zivilgesellschaft etc. ist eben einfach das Problem, dass das Geld relativ ja punktuell und auch nicht immer sehr transparent sozusagen fließt und letztendlich also Initiativen von Menschen, die eben jetzt nicht mit den europäischen Werten oder der Idee der europäischen Integration verbunden ist. Die gibt es sogar sehr viel. Also die Unzufriedenheit ist einfach sehr groß. Aber ich denke, das Problem einfach, sowohl in den Medien als auch in der breiteren, Politik und Gesellschaft ist, dass es dann oft abgeschrieben wird, ne? Also ich stimme auch zu, dass jetzt, wenn Leute komplett mit, Verschwörungstheorien und irgendwelchen Crazy Stuff kommen, man muss sich nicht alles geben und alles anhören. Aber es gibt eben auch viel Kritik, ne, die einfach letztendlich, mit der man sich auseinandersetzen muss und wo man sagen muss, ja, ob das jetzt, Ukraine ist, ob das, Gaza, Palästina, Israel ist. Oder eben jetzt in diesem Fall auch eben, ne, europäische Währungspolitik, Euro-Integration. Man muss sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Man kann sie nicht einfach abschreiben als irgendwie, ihr habt es nicht verstanden oder ihr seid Verschwörungstheoretiker oder weiß nicht, ihr seid unter russischem Einfluss. Letztendlich muss da demokratische Auseinandersetzung stattfinden, natürlich unter Einhaltung gewisser Standards. Ja, und das ist die Problematik, wie ich sie sehe. Und insofern ja, haben die ganzen Millionen, ne, und die ganze Unterstützung hat nicht so gut geklappt damit, aber man müsste zumindest jetzt anfangen und versuchen, das irgendwie rumzureißen und die Dinge zu ändern.
Und was sagen eigentlich, das wäre noch eine wichtige, zumindest theoretisch wichtige Player in diese Debatte, was sagen eigentlich Bulgariens Gewerkschaften zu der ganzen Problematik? Es gibt ja meines Wissens zwei konkurrierende Dachverbände. Haben Sie überhaupt eine Stellung eingenommen zum Euro-Beitritt?
Ja, da muss ich ehrlich gesagt passen. Das habe ich jetzt einfach in der Recherche nicht ne, so super fokussiert. Aber klar, ich denke, da ist generell schon eine kritische Haltung. Aber also bei manchen Gewerkschaften, also Vanya Gregorova ist eine Person, die lange Jahre in Gewerkschaften gearbeitet hat und die ja letztendlich diese Kritik auch von den Straßen und der breiten Bevölkerung auch immer wieder in die Medien mitbringt. Genau, aber sonst haben die Gewerkschaften auch jetzt nicht den besten Ruf und eben so einen Ruf auch, dass sie sehr korporatistisch sind, sehr arbeitgeberorientiert und da eben nicht die kritischen Interessen der Arbeitenden gut repräsentieren.
Ja, wie sieht dann Arbeitsmigration aus? Also du bist, wenn ich richtig im Kopf habe, auch in Deutschland aktiv in so einer Solidaritätsgruppe. Aber es wandern ja, es gehen ja Millionen Bulgaren nach Westeuropa zu arbeiten. Viele bleiben aber, denke ich, nicht unbedingt das ganze Jahr. Also wie prägen Sie damit sowohl die Wirtschaft als auch also die Gesellschaft Bulgariens, also was macht das mit einer Gesellschaft, wenn so viele Menschen zumindest einen Teil des Jahres woanders sind?
Ja, das ist schwierig zu beantworten in so einem Zug. Da muss man sicher vielleicht auch auf eine andere Folge mit Sascha Lübbe von eurem Podcast verweisen, wo das noch genauer besprochen wird, ne? Genau, also ich bin Teil des Vereins Stolypinovo in Europa, benannt nach dem Bezirk Stolypinovo in Bulgarien, hier, der bekannt ist als angeblich größte Siedlung von der Romja-Gruppe, also Roma oder Romja. Und allerdings wohnen da auch sehr viele, beziehungsweise laut manchen Berichten eine Mehrheit von türkischstämmigen Bulgaren, also Bulgarinnen mit türkischem Hintergrund. Und genau, wir haben den Verein 2022 gegründet, um eben Migrantinnen in Deutschland, vor allem im Ruhrgebiet, also Support zu bieten. Wir konnten auch ein Projekt durchführen. Und ja, die Lage ist sehr schlecht. Warum? Also viele Bulgarinnen kennen dann die deutsche Sprache nicht und kommen aus einer Lage in Bulgarien, wo sie selber im bulgarischen Arbeitsmarkt ja im Prinzip isoliert sind oder separiert sind. Also gerade türkischstämmige Bulgarinnen leiden ja letztendlich Rassismus und rassistisches Stigma in Bulgarien und ne, kommen sozusagen aus einer relativ prekären und von Armut bestimmten Lage. Und sie kommen dann in Deutschland vor allem in so Orte wie Duisburg zum Beispiel oder andere Orte, wo eben schon viele Netzwerke bestehen und wo sie dann bei türkischsprachigen Unternehmen, vor allem Subunternehmen im Reinigungssektor oder im Logistiksektor oder im Bausektor, anheuern, aber eben zu den schlimmsten und prekärsten Umständen oft. Also Lohnklau ist an der Tagesordnung, ist die Unterbezahlung und die, also so Underreporting, ne, also Unterschlagung von Arbeitsstunden ist an der Tagesordnung. Es ist sehr oft nicht sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, also wo sie dann wirklich auch Renten und Arbeitslosenversicherungen dementsprechend einzahlen. Und ja, und sie haben eben dann auch keine Möglichkeit, aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse ihre Rechte einzufordern, ne? Und zum Beispiel zum Arbeitsgericht zu gehen oder sich einen Anwalt zu nehmen und zu sagen, hey, hier, ich habe einen Monat Lohn jetzt nicht ausgezahlt bekommen. Unser Verein hat versucht, dementsprechend Support zu geben, dann auch in der jeweiligen Sprache, also Bulgarisch, Türkisch oder auch auf Romanes, weil wir eben das auch für rumänische und Romja Migrantinnen angeboten haben. Und ja, aber grundsätzlich ist es eine sehr schwierige Lage und die Verwaltungen in Deutschland machen das nicht leichter, weil sie zum Beispiel also sehr beharren darauf, ne, dass man also eine Beschäftigung braucht. Komischerweise pendelt sich das bei vielen ein, dass sie also diese sehr geringfügigen Jobs haben, also Zero-Hour-Contracts, wo sie keine garantierten Stunden haben, de facto vielleicht viel arbeiten, aber auf dem Papier wenig. Und dann aufstocken müssen mit dem Bürgergeld, ne? Also und der Staat und die Unternehmer, vor allem die Subunternehmer und die Personaldienstleister greifen da so ineinander sozusagen, arbeiten Hand in Hand und die Leute sozusagen verhungern mit der Hand im Mund und haben auch Schwierigkeiten, ihre Rechte dann einzufordern. Ist übrigens alles auch dokumentiert in einem Bericht mit dem Titel Multiple Prekarisierung zur Lebenslage osteuropäischer Migrantinnen in urbanen Sozialräumen von Polina Manolova, meiner Partnerin, die auch in dem Verein aktiv ist.
Und was hat das dann für eine Auswirkung auf zum Beispiel die Struktur der Arbeitsbevölkerung in Bulgarien? Na, also du hast jetzt erwähnt, es gibt so Baubranche, ein paar Industrien, die boomen, aber eigentlich, also es wirklich ist schwer, also eine industrielle Entwicklung kann das Land de facto jetzt eigentlich nicht mehr machen.
Ja, genau. Also, und das ist auch nicht unbedingt die Migration, würde ich sagen. Was der eher eine Rolle spielt, ist das Bildungssystem. Also, es gibt Beobachtungen, jetzt auch gerade aus Forschung, die Polina tatsächlich aktuell macht, aber auch aus meiner bisherigen Forschung, dass es im Bildungssystem vor allem hapert, weil also interessanterweise Menschen, die während dem Sozialismus aufgewachsen sind, in Stolypinovo zum Beispiel hier in dem Bezirk, die sprechen alle ziemlich gutes Bulgarisch. Und jetzt die junge Generation, die seit 1990 aufgewachsen ist und dort durch die Schulen gegangen ist, die sprechen teilweise nicht mal richtig gut. bulgarisch oder nicht so, ne, dass es praktisch so im Alltag angewendet werden kann. Von ne, also praktischen Kenntnissen und so Grundkenntnissen, die man in der Schule erwirbt, ganz zu schweigen. Also allein das ist schon ein schwieriger Faktor. Genau, also was Arbeitskräfte und gerade qualifizierte Arbeitskräfte angeht, ist es sicherlich ein limitierender Faktor. Aber die Entwicklung wirklich, also von Industrien, ist eh, sage ich mal, ne, rein aus Sicht von Kapital und von strategischen Entscheidungen in einer koordinierteren Politik allein von dem her schon ausgeschlossen. Es geht wirklich sehr stark in den Bereich Dienstleistungen, also IT, Callcenter. Das ist so das Ding, was die bulgarische Wirtschaft macht, wo sie aber leider auch nicht alleine ist und dementsprechend immer wieder Wettbewerb und sie diesem Race to the Bottom, ne, diesem Rennen nach unten von den Standards und den Löhnen her ausgesetzt ist.
Ja, ich kann mich erinnern, wie ein Kollege, also Kollege, Bekannte in Sofia mir erzählt hat, der in der IT-Branche arbeitet, dass er befürchtet, sobald der Krieg in der Ukraine vorbei ist, die gesamte bulgarische IT-Industrie einfach nach Kiew auswandert, weil dort die Arbeitskräfte noch billiger sind. Aber was erwartet dann, weil das ist aber gleichzeitig genau die Schicht der bulgarischen Gesellschaft, die am meisten der Eurozone beitreten will, weil du meintest es, oder wie du meintest, es hat ja auch diese symbolischen Faktor, dass man quasi die europäische Integration endlich vollendet oder abschließt, dass man endlich ein, in Anführungszeichen, normales Land wird. Was erwartet dann die bulgarische Arbeiterklasse mit dem Beitritt? Sollte das wirklich zum Jahresende passieren? Was können sie, womit können sie rechnen? Also ich denke, es gibt wahrscheinlich große Ängste um die Inflation. Zum Beispiel, man kann vielleicht auch ein bisschen, du schreibst auch in deinem Artikel über das Beispiel Kroatien, das vor 2 Jahren beigetreten ist. Also was sind dann unmittelbar Frühjahr nächstes Jahr die Effekte, die man in Bulgarien erwarten kann?
Ja, dazu muss man vielleicht auch noch sagen, was ich auch im Artikel angedeutet habe, dass eben die Inflation und vor allem bestimmte Preise, also gerade Lebensmittelpreise, die sind jetzt eben schon crazy hoch. Und also das Problem ist auch immer ein bisschen, ne, Inflation, das ist ein relativ breiter Korb. Ich hab selber ja Volkswirtschaftslehre studiert und da sind dann halt auch Autos und Computer und Technologie mit drin. Gut, Technologie braucht ja jeder irgendwie heutzutage. Aber trotzdem, ne, es ist ein sehr breiter Warenkorb und das reflektiert dann nicht unbedingt also wirklich diese Preise, ne, der alltäglichen Notwendigkeiten. Und das ist jetzt eben schon ein riesenhohes Level, wo Leute eben jetzt schon total im Struggeln sind. Und wenn es dann nochmal sozusagen so eine Erhöhung stattfinden würde, ja, es ist für viele, denke ich, einfach nicht vorstellbar. Und insofern, also klar, es gibt Umfragen, ne, wo dann vielleicht das Bild so ein bisschen gemischt ist. Aber die Frage ist halt auch, was können die Umfragen wirklich greifen an diesen Ängsten, ne, oder Einschätzungen in der Bevölkerung, was vielleicht dann nicht geäußert wird in Umfragen. Und genau, aber grundsätzlich ist es eben also eine noch weitere Entwicklung bei den Preisen letztendlich. Und ja, dann eben, genau, also wenn wir ein bisschen noch drüber weiter hinausgehen, also es gibt natürlich dann auch weitere Risikofaktoren, vor allem was eben den Immobilienmarkt angeht, weil das ist eben etwas, was, denke ich, sehr breit unterschätzt wird, aber was sogar in Forschungen der OECD auch also aufgezeigt wurde, dass in einem Land wie Bulgarien, ne, wo es nicht wirklich so tolle Industrien gibt, wo dann irgendwelche Firmen aus der Eurozone mal investieren, dass man dann halt guckt und sagt, naja, es gibt ja hier eigentlich tolle Immobilien, ne? Dann kann man irgendwie in Sofia da toll in die Immobilien investieren, weil da ja dann auch Tourismus stattfindet. Oder es gibt ja auch viele so dann Finanzdienstleister, die irgendwie so Schrottimmobilien sozusagen irgendwelchen europäischen Investorinnen, also so Kleinanlegern vielleicht auch anbieten wollen. Also das ist eben die Sorge, die sich ja auch in Griechenland letztendlich bewahrheitet hat. Portugal sicherlich auch, dass bei einem Land, was ne, an Assets nicht so viel zu bieten hat, dass dann eben das in den Immobilienmarkt entsprechend reinfließt. Und man muss sagen, die Mietpreise sind jetzt schon super hoch, weil eben auch aktuell schon also Leute eher Geld in Immobilien anlegen. Der Markt ist also schon überhitzt und er könnte dadurch eben durch jetzt ne, den gemeinsamen Markt mit der Eurozone noch mehr überhitzt werden. Und es gibt zwar eine große Quote von Homeowners, also von Menschen, ne, die die eigene Immobilien besitzen. Das hat sich so von der sozialistischen Zeit her und der Privatisierung danach sehr gut etabliert. Aber trotzdem gibt es eben auch eine, und das ist eben gerade die vulnerablere, ne, Bevölkerung mit weniger Einkommen, die dann eben sehr stark davon auch betroffen wäre, wenn der Immobilienmarkt sich weiter erhitzen würde. Also das erstmal so als die Hauptpunkte.
Und was würdest du sagen zu der Entgegnung von Befürwortern, dass der Lev, also die bulgarische Währung, ist bereits sowieso oder hat sowieso seit vielen Jahren einen fixen Wechselkurs mit dem Euro, also 2:1. Inwiefern macht dann die Eurozone nochmal da einen qualitativen Unterschied?
Ja, genau, das wird gesagt und wird ja auch dann mit dem Währungsamt, also dem Currency Board, noch in einer längeren Zeitlinie verbunden. Und also rein vom Währungswechselkursmechanismus her macht das keinen Unterschied, aber die Risiken, die ich gerade besprochen habe, die sind halt trotzdem da, ne? Und das ist eben das Problem, dass es einfach dann eher in den Preisen sich auswirkt und natürlich auch in der politischen Selbstbestimmung, ne? Also es wird ja dann immer gesagt, naja, dann ist ja Bulgarien aber in der Eurogruppe und da haben die ja eine Stimme. Aber genau, also man könnte Yanis Varoufakis Buch dazu lesen oder weiß nicht, sich einfach selber die Berichterstattung mal zur Eurokrise anschauen. Also so ein toller demokratischer Club ist es jetzt auch nicht. Da wird natürlich auch im Vorfeld immer alles choreografiert und abgesprochen. Und wenn dann irgendwie Bulgarien sagt, naja, wir hätten jetzt gerne aber mal diese und diese Politik und dann sind da eben irgendwie 20 plus weitere Länder, ne? Also es ist halt dann auch nur eine Stimme von vielen. Und klar ist absolut, ne? Also klar, jetzt ist eben auch die Politikautonomie schon gering dadurch, dass man in diesem Wechselkursmechanismus drin ist. Aber man kann zumindest gewisse Fiskalpolitik, ne, oder gewisse Haushaltspolitik betreiben, was dann im Euro auch noch weiter begrenzt sein wird.
Ja, das bringt uns vielleicht nochmal zu der Frage von Alternativen. Also du hattest gerade Yanis Varoufakis erwähnt, werden unsere Zuhörer sicherlich alle wissen, aber Yanis Varoufakis war ja kurzzeitiger griechischer Finanzminister, hat dann auch versucht, einen sogenannten Plan B in der Eurokrise durchzusetzen für Griechenland, konnte sich aber nicht durchsetzen und ist deshalb auch zurückgetreten. Ich denke, insgesamt steht die europäische seit 10 Jahren nackt da, in dem Sinne, also man hat Anfang der 2010er eine Reihe von großen Wahlerfolgen, man hatte das Gefühl, die europäische Linke ist im Aufmarsch sozusagen, und als dann Syriza eine Regierung übernommen hat in Griechenland 2015, haben die europäischen Eliten sozusagen, also they called their bluff, es wurde klar, dass die europäische Linke weder einen Plan hat, noch wirklich das Rückgrat hat, eine Alternative zum Euro durchzusetzen. Und seitdem haben wir eigentlich strategisch, politisch sehr wenig anzubieten, weil die europäische Integration letztendlich als geschaffener Fakt oder geschaffene Tatsache akzeptiert wird. Gleichzeitig, und das ist, denke ich, auch das Problem, also eine weitere Schwierigkeit, es gab nie einen Zeitpunkt 2015, wo eine Mehrheit der Griechen wirklich für einen Euro-Austritt waren. Auch das Referendum Juli 2015, wo über 60% gegen das Sparpaket gestimmt haben. Jede Umfrage hat trotzdem gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Griechen in der Eurozone bleiben wollten. Das wird der Fall sein für Deutschland. Das wird also erst recht für Deutschland, aber auch für die anderen europäischen Länder. Es gibt aber immerhin eine Reihe von europäischen Ländern, die der Eurozone noch nicht beigetreten sind oder gar nicht beitreten wollen. Dazu gehört dann noch Bulgarien. Inwiefern kann man dort eine alternative Fiskalpolitik sehen oder eine alternative Entwicklungspolitik sehen, die vielleicht auch eine Perspektive anbietet für andere kleine Länder?
Ja, also das haben eben auch dann wirklich, ne, Ökonomen und so Economic Policy Forscherinnen sich angeschaut. Also für Ungarn, Polen und Rumänien war es, glaube ich. Und genau, das ist eben diese Idee von der Floating Exchange Rate, also einer, sag ich mal, flexiblen Wechselkursrate von der jeweiligen Währung. Und ja, die Idee ist einfach, ne, dass sozusagen je nach ökonomischer Situation dann mit einer Abwertung der eigenen Währung die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Ländern erhöht werden kann. Das ist natürlich auch nicht unproblematisch, ne? Weil je nachdem, also es gibt ja so eine de facto Euroization, also so eine Euro-Denominierung in allen Ländern, also auch in Ungarn oder Polen, dass du zum Beispiel Hauskredite schon in Euro hast, etc. Und das oder das gewisse, was weiß ich, Gütermärkte dann auch vom Euro stark abhängen. Und das heißt dann, wenn du deine Währung abwertest, hat das natürlich dann auch negative Konsequenzen, ne, für das Barvermögen der Bevölkerung. Trotzdem haben diese Länder eben diese Politik durchgeführt und die ökonomische Analyse eben, die ich zitiere in dem Artikel, zeigt eben auch, dass sie dadurch ja die schlimmsten Folgen vor allem von der Wirtschafts- und Finanzkrise seit 2008 abfedern konnten. Und genau, also und gerade Tschechien war das dritte Land. Genau, Tschechien und Polen sind ja auch bekannt, ne, als sehr zentrale Autozulieferer, wie auch Ungarn. Es hat sich also auch gewissermaßen bewährt. Dazu muss man natürlich sagen, dass diese Idee von einem freien Wechselkurs verschrien ist in Bulgarien, ne? Also aufgrund der historischen Erfahrungen mit einer Hyperinflationskrise 1998, zum Anlass derer natürlich das Währungsamt, das Currency Board überhaupt eingeführt wurde. Und es ist so ein bisschen eine Parallele mit Deutschland, dass sozusagen dieses Trauma der Inflation, wo ja auch viele Werte verloren gegangen sind, wo Leute, ne, ihre Besitztümer, ihre Grundstücke, Häuser, Wohnungen verkauft haben, also wirklich viel verloren haben auch teilweise, dass dieses Trauma sozusagen, ja, sie irgendwie verfolgt und sie sagen, nee, wir wollen nie wieder so einen freien Wechselkurs haben. Also das Argument sehe ich. Aber die Frage ist halt auch, es gibt eben auch diese Vergleichsstudie mit Rumänien, das ein freieres Wechselkursregime hat, was einfach in vielen Indikatoren dann besser sich entwickelt hat in den letzten 10 Jahren als Bulgarien, wo man schon den Trade-off vielleicht auch eingehen muss und ja, also so there's no alternative und dieses eine kategorische Ausschließen von Policy-Optionen ist immer die Frage und ja, gerade die Linke oder auch weitere kritische Kreise ist ja die Aufgabe, das zu überlegen und da zumindest drüber zu sprechen und nicht mal das drüber sprechen wurde jetzt gemacht. Ich bin auch offen, dass wenn offener Austausch dazu dann zu dem Schluss kommt, okay, es ist irgendwie trotzdem keine gute Option, fair enough, aber das einfach von vornherein sozusagen ausschließen und tabuisieren, das macht keinen Sinn. Und insofern sollte das schon irgendwie auch eine Rolle spielen in der Debatte.
Und glaubst du, also das frage ich mich auch immer, wenn man Ungarn, Tschechien, Polen anschaut. Ich meine, Polen hatte vor 20 Jahren ähnliche Auswanderungsraten oder Arbeitsmigrationsraten und ist inzwischen, es gehört inzwischen zu den besser entwickelnden Wirtschaften Europas und hat sich mehr als stabilisiert und ist fast zu einem Aufnahmeland geworden. Aber die Strategien, die diese Länder verfolgt haben, kommen Sie in Frage für ein Land wie Bulgarien, das einfach so weit weg ist von der deutschen Kernindustrie? Also ich denke insgesamt, je weiter entfernt man ist von Deutschland, desto schwieriger hat man es, innerhalb der europäischen Wirtschaft oder innerhalb des Marktes überhaupt an eine Bedeutung oder bedeutsame wirtschaftliche Entwicklung zu kommen.
Ja, richtig, ne? Das ist ein absolut relevanter Einwand, weil das genau hatten wir ja eben schon besprochen, ne, mit dieser sektoralen Struktur, dass also Autozulieferungen im Prinzip gar keine Rolle spielt. Und genau, also wenn dann sozusagen ja so eine alternative Währungspolitik auch eingebettet sein müsste in einer größeren Strategie, alternativen Strategie, was vielleicht einfach too far ist, ne? Einfach zu unrealistisch. Nichtsdestotrotz, also Rumänien, klar, es ist auch noch mal viel größer als Land, aber es hat jetzt auch nicht so die super irgendwie, ne, also Manufacturing-Industrie und es hat trotzdem eine alternative Wirtschafts- und Währungspolitik verfolgt und trotzdem also bessere Indikatoren erzielt. Insofern, der Vergleich steht eben weiter und halt dann auch ernst genommen werden. Also genau, es wäre schon einfach ein alternatives Modell, aber sogar für den bulgarischen Fall sind sozusagen ja analoge, sage ich mal, Szenarien gibt es, mit denen man sich einfach doch weiter auseinandersetzen müsste.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Genau, wir sprechen hier sozusagen aus einer deutschen Perspektive. Wir haben schon erwähnt, dass du in der Solidaritätsarbeit tätig bist. Wir haben insgesamt in Bulgarien, wie auch in deinem Artikel dargelegt wird, jetzt nicht unbedingt die große linke kritische Öffentlichkeit, zu der man ein starkes Verhältnis aufbauen könnte. Und trotzdem agieren wir als Linke, als Sozialisten in dem mächtigsten europäischen Land, das auch Millionen von bulgarischen Arbeitskräften jedes Jahr aufnimmt. Glaubst du, dass die deutsche Linke eine Verantwortung hat oder die Aufgabe hat, auch kritischer über die Auswirkungen unserer Geldpolitik oder europäischer Fiskalpolitik in der Peripherie zu diskutieren und auch kritischer über, also über eine Osterweiterung zu sprechen? Weil mein Gefühl ist oft, dass in der deutschen Linken, was heißt mein Gefühl, ich bin davon ziemlich überzeugt, die Osterweiterung, insgesamt das Projekt Europa, wird sehr normativ besprochen. Und es wird gar nicht so viel über diese doch recht gravierenden negativen Auswirkungen gesprochen, geschweige denn über Alternativen.
Ja, also da kann ich nur absolut zustimmen. Dementsprechend war ich auch super erfreut, also dass du und das Team offen wart, ne, überhaupt diesen Artikel auch zu publizieren. Ich forsche ja auch eingehender zu Südosteuropa und auch zu Zentralasien, was nochmal irgendwie diese Peripheralität und Abwesenheit im deutschen Diskurs nochmal potenziert, wie wir es in Südosteuropa haben. Und ja, ich sehe das absolut, also auch in der deutschen und europäischen Gesellschaft als Ganzes, aber eben auch in der Linken, trotz sozusagen eigener Ambitionen, ne, dass das einfach alles weit weg ist, dann weiß nicht, ob es dann Ungarn, Rumänien oder Bulgarien ist, weiß man dann auch oft erstmal nicht. Und da gibt es schon Nachholbedarf. Es gibt aber eben auch verschiedene Veröffentlichungen und auch Initiativen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich bin privat viel in Plovdiv in Bulgarien, also wo auch der besprochene Bezirk hier ist. Und wir hatten auch Besuch, also von Linken aus Deutschland. Und also das gibt es, da kann man drauf aufbauen, das sollte man auch ausbauen auf jeden Fall, aber es muss vor allem auch, ja, wirklich, wie du sagst, wieder in der Auseinandersetzung, in dem Diskurs Eingang finden. Klar, es sind sehr dringende Fragen, sehr dringende Kämpfe, die wir aktuell in Deutschland haben, aber man darf absolut nicht vergessen, ja, dass eben deutsche Politik und es ist letztendlich ein wirtschaftlicher Expansionismus, man muss sich nur mal die Supermarktketten und ihre Expansion in Südosteuropa anschauen, da gibt es sehr, sehr viel zu besprechen und das muss irgendwie Teil davon sein. Teilweise kann es sogar vielleicht die Kämpfe auch und die Auseinandersetzungen mit problematischen Entwicklungen in Deutschland befeuern, ne? Weil man sagen kann, guck mal, also ihr macht das ja in ganz Europa, das ist ja nicht nur Deutschland, wo zum Beispiel Supermarktketten also eine sehr problematische und sehr profitorientierte Politik betreiben. Insofern gerne mehr und es gibt auch sehr viel Potenzial.
Super, vielen Dank, Philipp. Philipps Artikel heißt Bulgariens fehlende Euro-Debatte und kann gelesen werden auf jacobin.de, wo man auch in dem Artikel auch spannende Hinweise findet auf andere Autoren, wer sich weiter mit der europäischen Osterweiterung beschäftigen will. Ja, danke nochmal für das sehr spannende Gespräch und hoffentlich bis bald.
Sehr gerne und alles Gute.
Das war wieder Jacobin Weekly für diese Woche. Ich bin wie immer Lauren Ballhorn. Vielen Dank nochmal an meinen Gast Philipp und auch an euch, unsere loyalen Zuhörer. Wie immer könnt ihr uns Gäste und auch Themen vorschlagen, entweder drunter in den Kommentaren oder per Mail an redaktion@jacobin.de. Bitte denkt daran, unser Podcast zu abonnieren, eine gute Bewertung abzugeben und wenn euch die Folge wirklich gefallen hat, sie gerne auch weiter zu empfehlen unter Kollegen, Freunden oder gern auch auf dem Social Media Plattform deiner Wahl. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.